Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Aqvif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Auch wenn Sie aus Zürich sind, ich blicke mit Ihnen gerne auf den DAX. Der war unter der 12.000er Marke. Schöne Korrektur oder gefährliche Korrektur. Wie und wann kauft man nach? Viele Privatanleger und Vermögensverwalter trauen sich noch nicht nachzukaufen. Das wissen wir einmal durch Interviews mit den Vermögensverwaltern und durch Hörermails. Haben Sie schon nachgekauft?
Ja, zunächst mal guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, Heinrich. Natürlich haben wir punktuell zugekauft. Wir haben nicht verkauft, wir haben zugekauft. Und vielleicht nochmal, um alle direkt zu Beginn mit meinem Langweilersatz zu sprechen. Wir sind in einem Makrozyklus, wir sind immer noch in einer Recovery-Phase, die mit dem Niedergang von Lehman Brothers begonnen hat. Und wir sind auf einem Niveau, wo es eine gesunde Korrektur gab. Diese ist etwas stärker ausgefallen durch was auch immer. In erster Linie wurde früher war es Griechenland, dann war es Italien, war es Spanien, dann war es der Fiscal Cliff und so weiter. Jetzt fokussiert man sich und hat man sich festgebissen auf die Zinsen und eine übertriebene Angst vor ansteigenden Zinsen in den USA. Und wenn man das Ganze auf die absolute Faktenlage reduziert, dann wird einem eigentlich klar und wird einem eigentlich evident, dass es zu Aktien keine Alternative gab, keine Alternative gibt und keine Alternative geben wird. Ich spreche jetzt von der letzten Dekade. Wenn man sich den Zyklus anschaut, wo der DAX steht, wo der vor 20 Jahren, vor 10 Jahren war, wo der heute ist und wenn man das Ganze runterbricht auf die fundamentale Datenlage und auf die Unternehmensgewinne, die wirklich eine Ertragssaison hinter sich haben, die also alle Erwartungen geschlagen hat, gerade in den USA, in Deutschland genauso, hier im Midcap-Bereich bei den dividendenstarken Titeln, wo wir vertreten sind, dann wird einem eigentlich ganz klar, dass es in Zukunft eine Anlageklasse gibt, mit der man solide Einkommen und solide Renditen erwirtschaftet und das sind Aktien.
Wird sich das ändern wegen den Zinsen? Also gibt es vielleicht dann wieder Alternativen gegenüber diesen berühmten alternativlosen Aktien in vielleicht 1-2 Jahren? Also dann könnten sich ja auch viele große Geldeinsammelstellen vermutlich dann so ein bisschen bewegen und in Richtung Bonds wieder gehen, wenn es wieder Zinsen geben würde und sei es nur 2,5%.
Herr Heinrich, in welche Bonds? Schauen Sie mal, wir müssen grundsätzlich zwei Sachen unterscheiden. Wir sind in Europa, in der Schweiz im Minusbereich. In Amerika sind wir jetzt gerade mal auf dem Bereich, dass es für eine 10-jährige Obligation 2,6, 2,7% gibt. Das ist schön, das ist gesund, aber ist es wirklich eine Alternative? Wir müssen uns mal bitte Folgendes anschauen. Diese ganze übertriebene Angst vor steigenden Zinsen. Amerika kann sich ein höheres, markant höheres Zinsniveau nicht leisten, sonst könnten sie natürlich ihre Staatsschulden und das Wachstum auf Pump, was ja schon seit einem Jahrhundert funktioniert, nicht leisten. Entscheidend ist eins, und da müssen wir uns jetzt wirklich mal ein klein bisschen aufhalten. Wir haben eine Situation in den USA, die dem Informationsbias ganz klar momentan Rechnung trägt. Die Fed richtet sich nicht an dem CPI, das ist der Consumer Price Index, sondern an dem Konsumentenausgabenindex. Und dieser Konsumentenausgabenindex ist bei 1,7%. Das heißt also, wenn wir den Core, also die Kernrate rechnen und die Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnen, sind wir bei 1,4-1,5%. Und das ist ja genau das, was die Fed angestrebt hat. Und wir reden über ein Zinsniveau, was etwas über dem jetzigen ist. Nur, wir kommen von 5-6%. Und das muss man sich ganz klar vor Augen halten. Und wenn Sie mir eine Frage stellen, wird sich das in den nächsten 1-2 Jahren ändern? Nein, es wird sich nicht ändern. Warum wird sich das nicht ändern? Wir haben den DAX-Index. Vergessen Sie bitte nicht, und das auch an die Zuhörer, vergessen Sie eines nicht. Der DAX ist ein Performance-Index. Der rechnet die Dividenden mit ein. Das macht der Dow Jones und das macht der SMI nicht. Das heißt, die Dividenden fließen nicht in diese Indexberechnung mit hinein. Und wenn ich mir den DAX-Index anschaue, wo der vor 20 Jahren war, der Kursindex, dann waren wir irgendwie bei 6.200 Punkten, da war das Allzeithoch. Dann hatten wir vor dem Fall von Lehman Brothers, sind wir etwa auf dem gleichen Niveau wie jetzt, sogar etwas tiefer. Und das Gleiche ist hier in der Schweiz genauso. Wir hatten den SMI bei um die 9.200, und das ist 20 Jahre her. Vor dem Lehman-Fall, und das ist 11 Jahre her, waren wir bei 9.400 und letzten Monat bei 9.600 und sind jetzt irgendwo im Bereich von 8.800 Punkten noch nicht einmal. Das heißt also, wir sind auf 11 Jahre etwa 7%, 6% tiefer. Das heißt, diese großen Indizes haben noch nicht einmal die Dividenden verdient. Der Dow Jones ist markant höher als vor dem Lehman Crash. Das ist richtig. Aber wenn Sie wieder die Dollarabwertung dem Ganzen gegenüberstellen, dann bekommt es auch ein ganz anderes Gesicht und eine ganz andere Farbe. Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen muss man sich sagen, wo waren denn die Zinsen vor 11 Jahren? Da waren wir bei 6, 5, 5,5%. Und jetzt sind wir im Minusbereich. Und wenn man das Ganze runterbricht, da kann also definitiv weder von einer Überbewertung noch von einer Blase die Rede sein, zumal wir jetzt irgendwo europäisch oder im DAX bei Kursgewinnverhältnissen irgendwo bei 12 sind. Historischer Schnitt liegt bei 15, 16 und vor dem Lehman-Kollaps waren wir vielleicht bei 18, 19, 20. Das habe ich jetzt nicht genau vor mir. Also wenn ich mir diese Zahlen anschaue, ich sehe die Unternehmenslage, ich sehe die Dividendenrenditen, ich sehe die Ertragslage der Unternehmen und das ist immer noch das, was am Ende des Tages die Aktienbewertung macht. Wer redet da bitte von einer Blase?
Ja, vielleicht nicht eine Blase. Nochmal zurück zu meiner Frage und eine Eingangserklärung und Sie werden es mir bestimmt erklären können. Also angenommen, trotzdem Zinsen würden steigen in den nächsten 2, 3 Jahren, wenig, dann würden doch vielleicht die großen Versicherungen doch einen gewissen Prozentsatz in diese Anleihen stecken. Ist das nicht das Geld, das dann fehlt für die Performance, die man für richtig schöne Aktienkurse braucht? Also wäre das nicht so ein kleines Abschleifen der Kurse logischerweise in den nächsten 1,5 Jahren?
Ja, die Liquidität ist auf einem historischen Höchststand. Wir sitzen auf Cash-Reserven, die sich ein normaler Mensch nicht vorstellen kann. Und wenn Sie sagen, Alternative, ich meine amerikanische Staatsanleihen, ist ein Punkt, wo man ganz einfach sagen muss, was nützen Ihnen 2,7%, wenn Sie als Investor aus einem Fremdland, das heißt in eine Fremdwährung investierend, wenn Sie 2,8% Renditen haben und verlieren dann 3, 4, 5% mit dem Dollar. Das muss man sich doch ganz klar vor Augen halten. Und auf den Staatsanleihen in Europa gibt es Negativzinsen. Und wenn ich mir das ansehe und das Ganze runterbreche, ich kann doch nicht ein Konstrukt bauen und 11 Jahre daran basteln, dass dieses Konstrukt eine Stabilität hat. Und wo ich immer noch ganz klar dazu sage, dass die lockere Geldpolitik der am wenigsten schlechteste Weg gewesen ist, um das mit einem Wisch und mit einer absoluten Verschärfung oder eines massiven Rückganges der lockeren Geldpolitik in Richtung Restriktion. Also wenn ich eine restriktive Geldpolitik habe, dann würge ich das Wirtschaftswachstum ab. Und das wird man nicht tun, indem man 11 Jahre lang versucht hat, das mühsam aufzubauen. Also natürlich gibt es Obligationen. Wir gehen auf die Suche und wir werden später noch am Ende des Gesprächs darauf zurückkommen. Wir sind auch in Obligationen investiert, aber nicht in Staatspapieren. Wir sind nur in Unternehmensanleihen investiert und da muss man Opportunitäten suchen und sie breit und sauber diversifizieren. Das gucken wir uns am Ende des Gesprächs, wie gesagt, nochmal ganz genau an. Das heißt also, eine echte Alternative zu den Aktien gibt es nicht.
Ja, was passiert momentan noch? Ist das schon ein Handelskrieg, was Trump da mit den Zöllen vom Zaun bricht? Zuerst Stahl, dann die Autofabriken?
Also wir hatten ja eine Mauer in Mexiko, wir hatten Strafzölle, wir hatten ein Aufkündigen von Verträgen weltweit. Passiert ist gar nichts. Das Einzige, was Trump auf den Weg gebracht hat, war seine Steuerreform. Ich meine, wir müssen uns über eine ganz klare Begebenheit, die müssen wir uns vor Augen führen. Amerika steckt weltweit in Handelsabkommen und in Verträgen. Diese aufzukündigen, würde natürlich einem Krieg gleichen. Und erinnern wir uns bitte an das Jahr 1929, wo Amerika damals sich in eine Rezession gestürzt hat, gerade weil der Senat im Jahre, ich glaube 1930, wurden diese ganzen Abkommen ratifiziert und das hat zu einem Desaster geführt. Und der Geschichte lernt man bekanntlich, oder kluge Leute lernen es. Und Ryan hat es gestern ganz klar gesagt, für mich eigentlich der Republikaner, wo sich eigentlich definitiv die politische Lage auf diesen Menschen fokussieren sollte, der hat ganz klar gesagt, dass man dem Weißen Haus dort Steine in den Weg schmeißen wird. Und er muss solche großen Schritte müssen durch den Senat und das wird er nicht durchbekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, man muss sich anschauen, wo das hinführen würde. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Zinsen. Wenn solche Handelskriege ausbrechen würden, dann darf der Mr. Trump nicht vergessen, dass dann Europäer, Chinesen aufhören würden, amerikanische Treasury Bills und Bonds zu kaufen. Das heißt also, es würde dann zu einem Anstieg der Renditen auf den Staatspapieren in Amerika führen. Das wird wieder zu einem erhöhten Zinsniveau führen. Und dann hätten die Amerikaner ein Problem, ihr Defizit zu finanzieren. Also die Amerikaner können sich kein markant höher liegendes Zinsniveau erlauben. Und das steht über allem. Und selbst wenn man das alles auch noch beiseite schiebt, dann bleibt immer noch am Ende die Frage, wenn ich fluchtartig aus dem Aktienmarkt rausgehe und habe das Cash liegen, ja, was mache ich denn mit diesem Geld? Dann habe ich wieder diese Alternativlosigkeit. Das heißt, am Ende des Tages wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und natürlich ist es unangenehm. Und das Problem ist, dass der Markt im Moment auf diese Aussagen sehr sensibel reagiert. Der Markt muss sich austoben. Das ist ich glaube, der Herr Hellmeier oder der Halfer haben es gesagt, wir haben einen Markt, der momentan wie ein pubertierender Jugendlicher ist. Er muss sich austoben. Lassen wir ihn austoben. Und wenn er tobt, kaufen wir die Rückschläge und kaufen Substanz und kaufen Titel, die eine gesunde Dividende haben, die ein gesundes Kurspotenzial haben, eine Titel, die historisch immer ihre Dividenden verdient haben, und mit denen ist man definitiv sehr, sehr gut bedient. Und mittelfristig, wie gesagt, ich wiederhole mich zum dritten Mal, wird es zu solchen Titeln und zu diesen Investments keine Alternative geben.
Noch schnell, noch kurz, was machen wir mit Italien? Italienwahl wie immer, welche Schublade stecken wir das rein? Hat gewählt, aber eine Regierung zu bilden, wie immer schwierig, abhaken oder vielleicht doch Gefahr für irgendwelche Verwerfungen in Europa?
Ja, das zeigt doch wunderbar wieder diesen Informationsbias und diesen Verfügbarkeitsbias, das Fehlverhalten. Ich meine, drehen wir die Uhr 2 Jahre zurück, da wäre es eine Katastrophe und die Märkte würden sich nur auf dieses fokussieren. Heute interessiert es, nur als eine Randnotiz, weil wir wissen, dass Italien immer durchgewurstelt hat, das wird auch in Zukunft so sein. Es ist nicht unbedingt positiv für Europa, die Töne aus Italien gegenüber Brüssel werden kritisch. Sie wissen, ich bin ein bekennender Europäer und ich sage, dass es zu der EU und zum Euro keine Alternativen gibt. Dafür kennen Sie mich lang genug. Diese Meinung wird sich nicht ändern. Fakt ist aber eines, dass in Brüssel Reformen auf dem Tisch müssen und das ist längst überfällig und das muss passieren, gerade im Bereich Infrastruktur, gerade im Bereich Fiskalpolitik und so weiter. Das haben wir auch schon beide miteinander oft genug diskutiert. Damit wollen wir die Zuhörer jetzt nicht langweilen. Aber die Töne werden kritisch, das ist auch gut so. Regierungsbildung wird schwierig, sie wird dauern. Ob sie zustande kommt oder nicht zustande kommt, ist klar. Dass überhaupt solche Leute wie Berlusconi überhaupt noch in der Politik eine Rolle spielen, ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, aber die Italiener ticken nun anders. Fakt ist aber eines, es wird unangenehm, aber es wird sicherlich nicht nachhaltig von Bedeutung sein für die Bewertung der europäischen Aktienmärkte.
Wir haben ja im letzten Interview im Januar eine Serie begonnen. Ich sagte zu Ihnen, spielen wir mal Neukunde, ich habe 100.000 Euro. Herr Linker, welche Aktien würden Sie ins Depot kaufen? Bevor wir jetzt auf die Einzelwerte eingehen, vielleicht nochmal grob die Strategie. Was ist das für ein Depot, ein defensives, aktives, mutiges? Also welches Attribut möchten Sie diesem Börsenspiel-Depot geben?
Also unser Börsenspiel, nicht unser Börsenspiel. Sie wären ein Neukunde und genauso sehen die Depots aus. Ich arbeite nicht mit Fiktionen und mit vielleicht, sondern ich arbeite immer nur mit Realität. Sie sind ein Neukunde. Dieser Neukunde hat 100.000 Euro investiert und die haben wir ausgewogen, breit diversifiziert investiert und wir haben es wie folgt investiert. Ich gehe die einzelnen Titel durch und sage Ihnen die Performances seit unserem Einstieg und werde vielleicht da, wo es nötig ist, eins oder zwei Sätze zu dem jeweiligen Titel sagen. APG minus 9% seit Kauf. Wir sprechen jetzt immer genau seit Kauf und das ist der 22.01.2018. APG liegt momentan 9% im Minus. Die Baloas 7% im Minus. Die Geberit 7% im Minus. Die Kardex 4% im Minus. Die Roche 4% im Minus. Die VAT 2% im Plus. Die Zürich 3% im Minus und die Swiss Re, wir haben gesagt, ich lasse mir Spielraum für eine oder zwei und genau an dem Tag, als wir telefoniert haben, bekundeten die Japaner Interesse, Softbank-Übernahmepläne und sich einkaufen. Die Swiss Re liegt 1% im Plus. Das sind die Aktien. Bei den Obligationen war es die Teva, die ist seitdem unverändert. Dann war es die Gate Finance, die Gate Group, die ist fast 7% gestiegen, sind jetzt 6% gestiegen, weil dort der Börsengang schneller kommt als erwartet und das hat den Kurs der Obligation deutlich nach oben gepusht. Eigentlich grotesk, dass der beste Kurstitel eine Obligation ist, 6% im Plus. Die russische VTB Bank liegt mit 1% im Plus. Die Kraftwerke Lind liegen plus minus null. Die Helvetia Versicherung liegt mit 1% im Plus und die Gazprom ebenfalls unverändert plus minus null. Das heißt, wenn ich das Ganze diversifiziert betrachte und genau aufgeteilt, dann liegen wir über das gesamte Depot im Moment genau mit insgesamt 2% im Minus. Wir haben insgesamt 11 Prozentpunkte auf der Plusseite, dann haben wir 3 Nuller, dann haben wir 23% auf der Kursverlustseite, macht also insgesamt geteilt durch Anzahl der Titel momentan eine Performance von genau 2,09, sprich also das Depot wäre mit 2,1% buchtechnisch im Minus. Erlauben Sie mir zum Schluss noch eine Anmerkung, wenn man sich anschaut, was genau, weil wir haben ja genau auf dem Hoch gekauft und man schaut sich an, was der DAX, ich habe das jetzt nicht genau ausgerechnet, aber da liegen wir sicherlich im Bereich von 7, 8, 9% im Minus oder sogar noch etwas drüber. Und mit 2,1% sieht man, was eine gesunde Diversifikation ausmacht. Und mit einer Dividenden- und Titelrunde wäre selbst ein Depot, was auf dem Allzeithochniveau gekauft wurde und diese gesamte Korrektur mitgemacht hat, nach der Zins- und nach der Dividendenrunde wäre auf dem jetzigen Stand das Depot bereits im Plus und das Ganze trotz dieser Riesenkorrektur.
So geht Börse. Herr Linker, vielen Dank.
Sehr gerne.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.